Jede Seite ein neues Land, wo Fantasie die Reise fand. Interviews mit Autoren nah und Hörspiele machen alles wahr. Vom Daily Klappentext, neue Bücher jeden Tag. Ein Abenteuer, das dich trägt, weil Lesen Spaß machen mag. Mach dich auf, komm mit, sei frei, die nächste Story ist schon dabei.
Einen wunderbaren guten Morgen wünsche ich dir und herzlich willkommen hier zu Daily Klappentext, deinem täglichen Podcast, der dich abschalten lässt mit Büchern, Stimmen und Geschichten. Moin, mein Name ist Ben und wir haben Donnerstag, den 26. Februar. Schön, dass du auch dabei bist. Heute habe ich wieder was ganz Spezielles für dich. Ich durfte vor einiger Zeit mit einem Verleger sprechen. Doch bevor wir uns dem Interview widmen, trinken wir mal doch erst einmal unseren Tee zusammen. Ich habe mir wieder einen Chai-Tee besorgt. Und den trinke ich jetzt auch mal, warte. Ja, lecker. Was soll ich sagen? Ich mag den einfach sehr gerne. Und ich hoffe auch, dass du irgendwas Schönes zum Trinken dir bereitgestellt hast. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dem Interview. Und dann auch hören wir beiden uns nochmal ganz kurz wieder.
Hallo, ja, ich bin Günther Butkus und freue mich, dass ich heute dabei sein kann. Ich bin der Verleger vom Pendragon Verlag in Bielefeld, ein kleiner Verlag, den ich 1981 gegründet habe und in dem deutschsprachige und internationale Romane und Kriminalromane erscheinen.
Sehr schön. Kannst du, also der Name Pendragon, der ist ja so ein bisschen einzigartig. Kannst du erzählen, was der Pendragon-Name, was das bedeutet?
Als ich den Verlag gegründet habe, das war im März 81 und wie bei so vielen fing das an mit so einem kleinen Gedichtband von mir und einem Freund. Und damals, da gab es ja noch nicht die Möglichkeiten wie heute Bücher zu drucken, sondern da ging man in den Copyshop, die wurden kopiert und geklebt oder geheftet. Und das haben schon einige gemacht und dann stand in dem Impressum immer drin, verlegt im Selbstverlag. Und irgendwie mochte ich das nicht. Und habe dann reingeschrieben, verlegt im Lyrikverlag Pendragon, Brackwede bei Bielefeld. Das war ein Stadtteil, aus dem ich komme, und das war so eine kleine lustige Reminiszenz Rheinbeck oder Rheinbeck bei Hamburg. Das stand ja früher immer in den Rowohlt-Büchern. Also Lyrikverlag Pendragon, Brackwede bei Bielefeld. Und das war aber so eine Bauchentscheidung, auf den Namen zu kommen. Mir war das in dem Moment gar nicht klar, warum. Und erst etliche Zeit später ist mir eingefallen, dass ich mal die Artus-Legende gelesen habe von Mallory. Und der Vater des Artus, der hat eine relativ kleine Rolle und der heißt Pendragon. Und irgendwie hat mir dieser Name gefallen. Da steckt ja auch Pen, die Feder drin und Regen, der Drache. Und da dachte ich, das habe ich nicht in dem Moment, als ich das erste Mal verwendet habe. Da war mir das alles nicht so klar. Aber etwas später wurde mir das dann klar. Und das von daher war in dem ersten Logo, ich glaube mittlerweile ist es das dritte Pendragon-Logo. Und das erste war wirklich so ein gemütlicher Dino-Drachen, der dann mit der Feder seinen eigenen Namen, also Pendragon, geschrieben hat.
Sehr cool. Ist ja manchmal schon irgendwie lustig, so ein bisschen wie das, naja, Schicksal wäre vielleicht zu hoch gegriffen, aber wie manchmal so Dinge sich fügen, wie so passend einfach auch sind. Also finde ich schön. Ich mag das, was da alles drin steckt, was du gerade schon aufgezählt hast. Pen vom Stift und Dragon vom Drachen. Das ist, finde ich ja, also finde ich schön. Und eigentlich würde es sich doch total anbieten, dass ihr dann ein Fantasy-Verlag wärt.
Ja, also ich habe auch in den ersten Jahren. Das war damals auch gerade, da waren die Nebel von Avalon, das war so ein Riesenseller auch in Deutschland. Und wenn dann ein Verlag sich Pendragon nennt, dann darf er sich natürlich nicht wundern, wenn er sehr viel Fantasy und Sagenliteratur bekommt. Ich bekam auch sehr, sehr viele Manuskripte und ich konnte es ja verstehen. Also da habe ich es den Leuten damals nicht so leicht gemacht. Das hat dann so ein paar Jahre gedauert, dann hatte sich das eingeschliffen. Und mittlerweile ist es, vielleicht ist es jetzt auch nicht mehr so populär, die Artus-Legende und Cornwall und diese ganzen Geschichten. Heute haben wir andere Sagen und Legenden.
stimmt, ja. Obwohl, ich muss sagen, ich finde die Artus-Legende, ich finde sie nach wie vor schön, sie zu lesen. Ich finde generell, alles, was dahinter steckt, das findet man ja auch noch in vielen anderen Medien, findet man das auch wieder. Man findet so häufig irgendwelche Anlehnungen einfach dran. Und ich würde behaupten, dass auch wenn die Menschen vielleicht die Geschichte nicht mehr so lesen und nicht mehr alles parat haben, sie trotzdem noch irgendetwas damit verbinden.
Also, doch schon, also sagen wir mal, die Ritter der Tafelrunde verbindet man natürlich und Lancelot und natürlich auch den Artus selber. Und es ist ja auch eine europäische Saga, also diese ganzen großen Sagen, auch die Edda-Sage und so, die sind ja oft über Jahrhunderte und ein Teil ist dann in Frankreich geschrieben worden, ein Teil in England, dann kam es wieder zurück, sodass es schon im Grunde genommen auch europäische Literatur ist, die bestimmt, das ist ja auch das Erstaunliche, obwohl sie ein paar Jahrhunderte alt ist, ja immer noch dafür sorgt, dass es Bücher und Verfilmungen gibt. Und es steckt natürlich auch, wie auch bei den Nibelungen, natürlich immer noch das Wesentliche drin. Ne? Also Liebe, Neid, Geiz, Reichtum, Macht, all das spielt da ja auch eine Rolle. Und der Art Artus ist ja ein Kind, der nur deshalb auf die Welt kam, weil der Uther Pendragon, der fand eine verheiratete Frau ganz toll und die hat ihn aber immer abgewiesen. Und dann hat er sich von Merlin verzaubern lassen in die Gestalt dieses Mannes. Und Merlin hat aber gesagt, du musst vor Morgengrauen da weg. Also das sind ja diese berühmten Bilder. Ne? Aber der Uther Pendragon war so ein Nimmersatt, dass er immer noch da war, als es tags wurde. Und das war natürlich für die Frau ein Riesenschreck. Sie hat dann mit dem Mann die Nacht verbracht, den sie nie wollte. Und so kam Artus auf die Welt. Also
ja. Ist auch, also ich stelle mir das auch sehr interessant für die Dame vor, wacht dann auf und hat,
oh, ja, Kreisch. Also das ist doch eigentlich nach wie vor ein toller Hollywood-Stoff eigentlich.
Definitiv, definitiv. Ach schön. Günther, kannst du mal erzählen, was ein Verleger eigentlich so macht? Also was ist so dein tagtägliches Geschäft?
Ich kann natürlich jetzt nur von meiner Warte aus besprechen und dazu muss ich sagen, wir sind ein kleiner Verlag mit insgesamt 3 Leuten, mit mir und der Lea Dunkel und Uta Zeisler. Das heißt, es ist wirklich es ist sozusagen ein ganz kleiner Stern und bei den Kleinverlagen ist es so, dass man die alle nicht miteinander vergleichen kann, weil die meisten alle eigene Wege haben, wie sie entstanden sind und wie sie arbeiten und wie sie ihre Schwerpunkte sind. Bei mir ist es so, dass natürlich das Schönste ist, dazu kommen wir später nochmal, das Kreativste ist natürlich Manuskripte zu finden, Manuskripte zu bearbeiten und mit Autoren das Lektorat zu machen. Das ist natürlich der schönste Teil, aber wie das in jedem Bereich ist, so ist es auch bei Verlagen, dass es natürlich auch sehr viele Dinge gibt von Organisation und Planung. Auch wir zum Beispiel müssen möglichst, das ist der Glücksfall, wenn wir für 1,5 Jahre schon im Voraus die Bücher geplant haben, die kommen und wenn diese Manuskripte auch schon möglichst weit sind, sodass wir Planungssicherheit haben. Denn im Buchhandel ist es ja so, jetzt im März 26 haben wir mit unseren Vertretern eine Konferenz über die Bücher, die im Herbst 26 erscheinen. Das heißt, die Manuskripte müssen dann schon fertig lektoriert sein, wenn sie in einem halben Jahr erscheinen. Und bei größeren Verlagen ist es dann so, wenn wir jetzt von Frühjahr 26 sprechen, dann haben die sicherlich schon bis Ende 27 ihre Manuskripte wahrscheinlich schon weitestgehend durchlektoriert. Das heißt, wir haben ja zweimal im Jahr kommen ja die Bücher raus. Wir haben Frühjahrsbücher in Leipzig und wir haben Herbstbücher in Frankfurt. Und das muss natürlich alles geplant werden. Also, dass man immer darauf achtet, wie weit ist der Stand der Manuskripte oder der Übersetzung? Wie weit ist der Titel wirklich endgültig festgelegt? Welches Covermotiv soll es werden? All diese Dinge müssen also ständig besprochen werden. Dazu gibt es dann ständig Kommunikation zwischen Autor, Übersetzer, Verleger, Grafiker. Man muss auch mit den Druckereien sprechen. Man muss mit den Vertretern und mit Buchhändlern und Presseleuten sprechen. Das ist also ein permanentes Geschäft. Das heißt, ich verstehe das auch, wenn für einen Kunden oder einen Leser ein Buch auf dem Büchertisch liegt und kostet 24 Euro, dann denkt der hoi, hoi, hoi. Das sind ja 24 Euro. Aber der Buchhandel ist und auch der, die Verlagslandschaft ist eine wirklich unglaublich arbeitsintensive und auch mit, was ja auch toll ist, noch mit sehr viel menschengemachter Arbeit. Hinter so einem Buch steckt also nicht nur der Autor, der ein oder zwei Jahre daran arbeitet. Da sind dann halt Leute, die das über Monate lektorieren und das muss gesetzt werden. Also es läuft nicht auf Knopfdruck und ein Cover muss entwickelt werden und all das muss gemacht werden. Und dann ist es so, dass das Buch aufgrund, weil es ja auch viele Arbeitsschritte hat, es muss ja gedruckt werden, man braucht den Rohstoff Papier, der Umschlag muss gedruckt werden. Es ist immer noch ein sehr teures Medium, was man nicht vergleichen kann natürlich mit Streaming oder was ein E-Book macht. Das heißt also, das E-Book ist, das gedruckte Buch ist wirklich, der Schritt bis zum Buch ist schon sehr groß. Und wenn das Buch auf dem Tisch liegt, ist ja noch nichts passiert. Da muss man ja noch gucken, zum Beispiel, was wir jetzt auch machen, ne? Wie spricht man über Bücher? Wie erreicht man Leser? Wie erreicht man es, dass irgendeiner in der Presse oder im Buchhandel es wahrnimmt? Also die Sichtbarkeit. Mhm. Bücher leben ja nur, indem man weiß, dass es sie gibt. Das sind ganz, ganz viele intensive Schritte. Und von daher ist es wirklich so, einen kleinen Verlag zu machen. Und dann kommt ja noch das, was ja überhaupt keinen Spaß macht. Man muss natürlich auch Autorenabrechnung machen, man muss seine Buchhaltung machen und all diese Dinge kommen ja noch dazu. Das heißt, es ist der rein kreative Bereich, den wir alle bei uns im Verlag am meisten lieben, den müssen wir uns quasi schon abstrotzen von all den Dingen, die auch noch gemacht werden müssen.
Okay, das klingt schon echt nach viel, viel Arbeit.
Ja.
Kannst du sagen, wie viele Stunden an diesen ganzen organisatorischen Sachen, wie in die in deinen Tag hineinfließen?
Schon sehr viel. Das Gute ist ja, dass ich da nicht alleine bin und dass das Kreative deshalb nicht liegen bleibt. Mhm. Aber jeder von uns, glaube ich, muss schon, also bei mir ist es sicherlich mindestens, würde ich sagen, jeden Tag 4-5 Stunden. Zum Beispiel auch das ganze Beantworten von E-Mails, ne? Das muss ja auch gemacht werden. Wenn jemand schreibt, muss man ja auch antworten. Und ich weiß nicht, also wie viel tausend, wirklich, es sind ja tausende Mails pro Jahr, die ich schreibe. Wenn ich am Tag 20 oder 30, das kommt schon mal vor oder so, dann bist du also dann in der Woche irgendwie, ja, da bist du mal locker bei mindestens bei 200 Mails und das können im Monat dann mal 800 sein. Und wenn man das so hochrechnet, ne, dann sind das 800, ne, dann sind das schon jede Menge Mails, die ich da so zusammenschreibe. Und das muss aber auch gemacht werden. Und gerade bei einem kleinen Verlag haben die Leute auch so die Erwartung, dass die Wege kurz sind. Ne, also, dass sie mir schreiben und nicht, dass ich 4 Tage später mal antworte, ach, dankeschön, du hast dich ja mal gemeldet oder so. Das heißt, also, das gehört auch dazu. Oder wenn die Presse sich mal meldet, dann möchte ich auch, dass wir sofort für die da sind. Oder wenn ein Buchhändler ein Leseexemplar bestellt, dann kriegt er das sofort an dem Tag. Ne? Das muss dann halt auch alles noch immer zwischendurch gemacht werden.
Boah. Also ich habe echt eine Hochachtung davor, was da alles an Planung reingesteckt wird und im Endeffekt auch, wie weit ihr auch im Voraus auch Dinge berücksichtigen müsst, weil ich habe vor einiger Zeit mit einer Lektorin sprechen dürfen und die hat mir auch so ein paar Sachen so erzählt, wie aufwendig das Ganze im Endeffekt auch alles ist. Also wie viele Zwischenschritte, die man ja gar nicht so berücksichtigt. Wir als Leser,
nein,
wir freuen uns darüber. Wir haben unser Buch von unserem Lieblingsautor, Lieblingsautorin. Und ja, das ist schön. Aber dahinter steckt ja eine gigantische
Literatur. Ja, und bei uns ist es auch, also obwohl wir ein kleiner Verlag sind und Lektorat sicherlich fast der teuerste Faktor ist. Aber sagen wir so, wenn ein Autor 1 oder 2 Jahre schreibt, dann schickt er uns die Fassung und es gibt natürlich viele Wege, manche Autoren stimmen sich ab, es gibt aber auch viele, die wirklich erstmal nur in Ruhe schreiben wollen und nicht 1000 Meinungen hören wollen und geben dann das Manuskript bei uns ab und warten dann natürlich sehnsüchtig, dass da etwas kommt, dass wir etwas dazu sagen. Und dann lese ich es, dann liest es Uta, dann liest es Lea, also jeder liest es und dann tragen wir unsere Sachen zusammen und sprechen intensiv darüber und entscheiden dann, was schreiben wir in das Word-Dokument rein als Anregung für den Autor. Da muss man ja auch mal abwägen. Ne? Es ist ja, ein Lektorat ist ja nicht wie im Deutschunterricht rot und am Thema vorbei, ne? Sondern man geht ja auf den Autor zu. Also man will ja ihn Man will ja auch, dass er nicht die Lust an seinem Projekt verliert. Also kann man nicht irgendwie alles abbügeln, sondern man muss sich konzentrieren auf die Knackpunkte und bei anderen vielleicht mal sagen, hier könntest du vielleicht überlegen, ob du die Formulierung verändern magst. Aber es geht auch so weit, dass man sagt, du, die Figur, die entwickelt sich irgendwie nicht richtig in dem Buch. Du führst die ein, die ist plötzlich da und plötzlich ist sie weg. Wahrscheinlich hat sie für den Autor an Bedeutung verloren. Das passiert manchmal im Schreibprozess. Aber für den Leser bedeutet das dann, hallo, mir fehlt da was. Wo ist die denn da? Ne? Also, und dann versucht man zu sprechen, was kann man mit dieser Figur machen, um sie wieder einzubinden? Oder was kann man machen, wenn es in einer Szene vielleicht auch ein Mann und eine Frau miteinander sprechen? Auch da muss man natürlich gucken, passt die Sprache zu dem, was die da sprechen? Also ist es sehr problematisch, dann kann man ja nicht zu flapsig sprechen und haben die gerade Spaß, kann es nicht zu ernst sprechen, auch da muss man gucken. Und ich bewundere das ja eh, wenn ein Autor in einem Roman 4 oder 5 wichtige Personen hat. Sagen wir mal, ein Autor ist 40 und männlich und geprägt aus seiner Zeit und dann schreibt er über Figuren, die vielleicht zwischen 20 und 60 sind. Ne? Und jedem musst du ja die passende Stimme geben, wenn die alle eine Stimme haben. Wenn es nicht einen Erzähler gibt, der über allem steht, sondern wenn jede Figur für sich sprechen soll, da musst du für jede Figur ihrem Alter entsprechend eine Sprache finden. Ich finde das total schwierig, aber ich finde es toll, da habe ich Respekt vor den Autoren, dass sie sowas können.
Ja, absolut. Das bewundere ich immer wieder. Oder auch, wenn man dann es schafft, dass man mehrere Figuren hat und dann kommt eine Fantasy-Figur noch dazu. Die ja, okay, ja. So, dass man dann noch so viele Sachen noch vermischt. Das habe ich jetzt auch schon mal ein, zwei Werken schon so erlebt. Weil das stelle ich mir noch eine weitere Ebene der Herausforderungen dar.
Ja, das ist auch eine Herausforderung, aber es ist dann auch eine Herausforderung, was auch in unseren Büchern oft der Fall ist, wenn das kann ein Roman oder ein Kriminalroman sein und der hat eine Handlung und Personen, die dich durch das Buch führen. Und dann gibt es noch so eine Subgeschichte, zum Beispiel bei dem Roman von Florian Knöppler, Südfall, das ist ja eine Hallig. Und da beschreibt er an sich eine Geschichte, die 1944 spielt. Und zwar agieren die ganzen Personen untereinander, weil ein englischer Soldat wird abgeschossen, der immer nachts von Husum Richtung dänische Grenze flüchtet. Und er hat das Glück, gut, es ist 44, da glauben auch nicht in Deutschland mehr alle an den Sieg. Und viele sind auch bereit, ihm zu helfen, also von Stationen. Und dann gibt es immer diese Gespräche zwischen den beiden. Aber trotzdem erfährt man unterschwellig einiges über die Stimmung der Menschen oder dass die eine Frau, die jetzt sehnsüchtig darauf wartet und immer Angst hat, wenn der Postbote morgens kommt, es könnte ja auch quasi die Trauerkarte sein. Ja. Oder der Sohn, der viel zu früh erwachsen werden muss, weil der Vater nicht da ist und der muss jetzt quasi den Mann da spielen und so. Und das geht natürlich nur, weil das so unterschwellig erklärt wird. Ich sage immer, du kannst 600 Seiten über den Zweiten Weltkrieg und über das Bombardement in Deutschland lesen, aber du kannst auch einen Roman lesen und anhand der Figuren und der Reaktion der Figuren, weil es dir ans Herz geht, erfährst du dann mehr über diese Zeit als über das Sachbuch. Und das können Romane leisten. Und dafür, das bedeutet aber, dass der Autor in der Regel ein Jahr oft recherchieren muss und ein Jahr schreibt, weil die Autoren haben ja dann auch, du kannst ja nicht einfach sagen, da fuhr die Straßenbahn die grüne Linie und dann kommt einer und sagt, du, eine grüne Linie, in Bremerhaven hatten wir keine grüne Linie oder so. Ne? Das heißt, du kannst das ja nicht, du kannst zwar erfinden, wie die Leute miteinander reden, aber du kannst es nicht losgelöst von den historischen Umständen machen, wenn du einen Roman schreibst, der 44 spielt. Also was kostete da ein Radio oder was kosteten Schuhe oder wie teuer war es mit dem Schiff von Husum nach Dänemark zu fahren? Fuhren die überhaupt und wie waren die Fahrpläne? All das, weil es gibt überall Menschen, gerade in Zeiten des Internets, die sagen, oh, da gucke ich jetzt aber mal. Und so. Das heißt also, man muss als Autor, wenn man das ernsthaft betreibt, musst du viel darüber wissen und dann musst du es noch schaffen, dass das Wissen nicht den Leser erschlägt. Und das ist auch die Aufgabe des Lektorats, weil wenn ein Autor ein Jahr recherchiert, so wie der Florian Knöppler für Südfall, der hat unglaublich viel recherchiert, gelesen, war in Heimatmuseen, hat Heimatforscher getroffen und ist die Strecken abgelaufen, die sein Protagonist hätte gehen können, dann haben die natürlich den Ehrgeiz, das ganze Wissen in das Buch zu bringen. Und dann haben wir oft so die Aufgabe, die nicht so schön ist, dass man sagt, ja, das stimmt alles und das ist auch alles wichtig, aber das erschlägt den Leser. Ne? Man kann nicht alle Informationen, die du weißt, in das Buch packen. Und das heißt dann so, kill your babies. Ne? Ja. Du musst dich von Ideen trennen. Und das tut da manchmal weh. Aber meistens, oder es ist eigentlich fast immer so, dass die Autoren dann so mit dem Augenzwinkern sagen, ja, ja, das hatte ich schon erwartet, aber ich habe es doch gerne mal versucht. Also, ja. Also das ist dann eigentlich immer ein ganz nettes Zusammenspiel. Also das Lektorat ist sozusagen, das ist die Begleitung. Und du kannst nur aus einem guten Manuskript ein noch besseres machen. Aber ein Manuskript, was nicht gelungen ist, da hilft das beste Lektorat nicht.
Ja, das glaube ich. Und da würde mich nämlich jetzt interessieren, wie wählt ihr die Bücher aus? Also beziehungsweise, wie wählt ihr die Manuskripte aus, die überhaupt bei euch weiterverfolgt werden? Weil da stelle ich mir auch einen sehr interessanten Prozess vor.
Ja, es ist so, früher war das so, dass wir wirklich alle Manuskripte, also sehr viel früher, dann mit der Post bekam, das war dann so zwischen 1000 und 1200 oder mal 1500 Manuskripte per Post. Früher kamen die wirklich, ja, das war schon so viel, das hatten wir schon, ne, die dann per Post kamen. Und heute sind die Wege, per Post kommt auch noch was, aber das ist wirklich sehr stark zurückgegangen. Das meiste kommt natürlich schon per Mail als Anfrage oder das ist dann eben ein Anschreiben, kleine Inhaltsbeschreibung und einzelne Kapitel, aber manche schicken auch ein ganzes Manuskript. Das ist der Weg, wo Autoren auf uns zukommen. Aber als ich in den 80er Jahren den Verlag gegründet habe, da waren Literaturagenturen, die gab es zwar in Deutschland, aber es war eher exotisch. Also das ist ja etwas, was man erklären muss. Sagen wir mal, von Goethes Zeiten bis heute gab es in Deutschland immer eine enge Bindung zwischen Autor und Lektor oder Autor und Verleger. Deshalb gab es bei uns lange gar keine Notwendigkeit, dass man noch etwas dazwischen geschaltet hat, wie einen Literaturagenten. Das war in den angelsächsischen Ländern, gerade in Amerika war das Usus, bei uns gab es das nicht, aber mittlerweile ist das ja bei uns auch so, dass Autoren eigentlich sagen, bevor ich überhaupt anfange zu schreiben oder so, weil ich finde ja sowieso keinen Verlag, suche ich mir einen Agenten. Und das heißt also, vieles wird jetzt kanalisiert über Agenturen. Und mit denen halten wir dann auch Kontakt. Manchmal bieten die Agenturen uns Stoffe an, weil sie denken, das könnte zu uns passen. Und manchmal haben die auch so vor den Messen in Leipzig und Frankfurt schicken die so Listen rum. Und da sind dann Bücher drin, so ein bisschen angepitcht, wo man sagt, ja, das würden wir gerne mal prüfen. Es gibt natürlich auch viele Stoffe von den Agenturen, die gar nicht mehr in diesen Listen drin sind, weil sie dann schon genau wissen, die können wir da und da unterbringen oder die können wir da und da gut verkaufen. Da werden dann sogenannte, muss man sich vorstellen, wie bei einer Kunstaktion 1000, 5000, 11.000, 15, 20, 24 und irgendwann ist es durch. Das heißt, die machen wirklich Auktionen, wo sich die Verlage sozusagen in der Endrunde dann mit Angeboten übersteigern und der Höchstbietende bekommt es dann. Da haben wir schon oft Manuskripte entdeckt und waren die ersten sozusagen die Trüffelschweine, aber, aber wir konnten da nicht mithalten. Jedenfalls gucken wir da mal, was die Agenten für uns haben. Und die Lea Dunkel trifft sich auch auf der Messe, da gibt es so ein Agency Center. Da trifft sie sich dann auch mit Agenten oder Agenturen aus Amerika und England und lässt sich dort neue Projekte vorstellen, dann halten wir viel Kontakt zu unseren Übersetzern, weil Übersetzer sind ja Freiberufler und die brauchen ja Aufträge. Und deshalb ist es auch so, dass Übersetzer nicht nur auf Aufträge warten, sondern sie gehen auch auf Verlage zu und sagen, hey, ich habe da so wirklich was Interessantes entdeckt, könnte das nicht was bei uns sein? Und bei uns ist gerade von einem norwegischen Autor ein Krimi erschienen, und der heißt Kalt wie die Luft. Und das ist der erste Band von dem Carlsson, von dem norwegischen Autor. Und da war es so, dass wirklich der Günther Frauenlob, der Übersetzer, mich angesprochen hat und hat gesagt, du, das sind wirklich tolle Stoffe. Und bevor die jetzt auf die Auktion gehen und du da nie mehr drankommst, versuch doch mal, ob du vorher die kaufen kannst. Ne? Und da musste ich mich auch weit aus dem Fenster lehnen, weil ich musste mindestens 3 Bände kaufen. Also zu dem Zeitpunkt gab es nur 3, mittlerweile gibt es 5 aus der Reihe. Das heißt, ich muss die dann blind kaufen, muss dafür einige 1000 Euro pro Band auf den Tisch legen, weiß jetzt aber gar nicht, wird das jemals funktionieren, aber dadurch war dann sicher, wir kriegen diesen Stoff.
Ah, okay, verstehe.
Also und dann muss, also das lief jetzt wirklich, da bin ich dem Übersetzer auch dankbar, der hat mich angesprochen, hat gesagt, hier, das ist da die Agentur, die kannst du, da kannst du mal drauf losgehen. Und dann habe ich Glück gehabt, weil ich so früh dran war und vielleicht der Autor in dem Moment noch nicht so den großen Marktwert hatte, obwohl es immer noch teuer genug war, aber dass ich sozusagen ihn explosiv kaufen konnte, bevor er jetzt auf den Jahrmarkt geht. Und dann hat man aber jetzt nur, die Rechte heißt im Grunde genommen, das ist ein Vorschuss. Und die werden abgerechnet mit den tatsächlichen Verkäufen. Oft ist es aber so, dass du eine Summe X bezahlst, du erreichst aber diese Summe nicht mehr. Also weil nicht so viel verkauft wird, wie du vorher in den Topf geworfen hast. Also Lizenzsumme heißt eigentlich ein garantiertes Honorar für den Autor. Und dann musst du ja bei einer Übersetzung noch den Übersetzer bezahlen und hast dann sozusagen zwei Honorare. Das Honorar für den Übersetzer und das Honorar für den Autor. Und das muss ich ja, musst du ja irgendwie in den Ladenpreis mit reinfließen. Deshalb, also, und das hängt dann immer von der Höhe der Auflage ab, die bei uns nicht so groß sind. Das heißt, der norwegische Autor kostet bei uns 24 Euro. Wenn jetzt Goldmann den Krimi macht, könnte er den vielleicht für 18 Euro machen, weil die machen dann 8.000 oder 10.000er Startauflagen und ich bin bei 2.000, riskieren wir schon viel. Ne? Das heißt, das Buch pro Stück ist entscheidend für den Ladenpreis, was in dem Buch dann drinsteckt, gemessen an der Auflage. Ne? Wenn also jetzt, und so kommt das zustande. Also das sind jetzt keine Mond oder Fantasie oder ich wünsche mir einen Preis, sondern ich habe, sagen wir mal die Summe X, ich habe jetzt 3.000 Euro für das Garantiehonorar gezahlt und 5.000 Euro für die Übersetzung, weil Übersetzungen sind wirklich sehr teuer. Da bist du schon bei 8.000 Euro, da musst du das Buch ja auch noch im Verlag produzieren und du musst es drucken lassen. Dann bist du vielleicht schon bei 12.000 Euro. Also Bücher in heutiger Zeit sind zwar ein unglaublich schönes Medium, aber es ist für die, die es herstellen und gerade für die kleinen Fighter, so wie Pendragon, ist es auch immer, ja, so eine, wir gehen schon immer sozusagen volles Risiko und hoffen dann, dass das zurückkommt. Das weißt du ja nie. Du weißt ja nicht, wenn du, gut, neuer Stephen King, da weißt du halt immer, da werde ich schon was, oder Sebastian Fitzek, da weiß der Verlag dann schon, keine Ahnung, 300.000, 400.000, 500.000 oder bei Klaus-Peter Wolf jeder 1 Million oder so. Dann kannst du natürlich anders kalkulieren. Wir wissen nicht, ob wir von den 2.500 verkaufen, 800 oder ob wir sogar nachdrucken müssen, weil es sich gut läuft, das weiß man vorher nie. Ne?
Ja, okay, das ist also eigentlich ein Glücksspiel im Endeffekt, das ihr da betreibt.
Ja, und es hilft natürlich ein bisschen so, jetzt um auf den Punkt zurückzukommen, natürlich hat so ein Verlag oder wir versuchen auch eine Handschrift zu machen, weil je kleiner das Programm, desto größer ist die Gefahr, dass es so nach Kraut und Rüben aussieht. Ne? Da man sagt, ich weiß gar nicht, was das für ein Verlag ist, der macht irgendwie so Bücher über Gartengestaltung und dann macht er ein Lyrikband und dann ein Thriller und dann eine ganz weiche Liebesgeschichte und Fantasy, da macht er irgendwie Kochbuch. Nee, also wir versuchen schon, also Romane und Kriminalromane und wir sind ja drei Generationen, das heißt, meine Leidenschaft ist oft auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts, deshalb gibt es in vielen Büchern bei Pendragon spielt, also dieser historische Faktor eine Rolle, ohne dass es die Bücher jetzt aber bestimmt, aber trotzdem ist diese deutsche Geschichte oft da drin, so von 1918 bis in die 50er Jahre hinein. Und das ist eine Sache, aber zum Beispiel versuchen wir jetzt auch mit Lea oder mit Uta, dass die auch immer gucken, wie können wir auch ungewöhnliche Stoffe entdecken. Und jetzt haben wir gerade ein Buch von einem Amerikaner gemacht, Ken Jaworowski, What About the Bodies? Und das ist zum Beispiel, da sind drei Personen, es werden drei Lebensgeschichten parallel erzählt und irgendwann begegnen sich die Wege. Und das sind alles unglaublich sympathische Menschen, die aber wirklich, so ein Fußballer hat mal gesagt, hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Das heißt, die haben immer Pech. Also sie können tun und alles machen und es sind so liebenswerte Gestalten, aber irgendwie hat man das Gefühl, werden sie an einem Tag mal lieber rechts als links abgebogen. Ne? Und immer kommt irgendwas in die Quere, was sie sich auch bemühen. Ne? Und das ist so ein Buch, wo wir wirklich alle mit dem Herzen dran denken. Der Autor ist noch nie in Deutschland erschienen und es ist jetzt vielleicht nicht, also das norwegische Buch Kalt wie die Luft ist wirklich so ein Thriller, da gibt es eigentlich keine Anschränkung, dass man sagt, oh, das ist aber echt speziell, das liest ja sonst keiner. Aber wir haben oft auch so Bücher, wo wir wissen, What About the Buddies ist vielleicht was für Liebhaber, aber es ist wirklich so was Tolles, so eine Perle, so was Besonderes, da sind wir dann alle so schlagartig drin verliebt, da sagt dann keiner von uns, oh nee, das ist schwierig, das können wir jetzt nicht machen. Natürlich bedeutet das aber trotzdem, wenn wir von Jahr zu Jahr existieren wollen, müssen wir natürlich immer auch drauf gucken, wie kriegen wir das hin. Also du kannst ja noch so viel Einsatz machen und 24 Stunden arbeiten und trotzdem vielleicht nicht den Erfolg haben. Das heißt also, was ich halt meinte, da kommt schon ein bisschen auch Erfahrung und Routine dazu, dass wir manchmal auch sagen, oh, das wäre jetzt auch so ein Liebhaberprojekt, aber sorry, wir müssen auch an das nächste Jahr denken. Ne? Also man kann nicht alles machen, in das man sich verliebt, aber das, was wir machen, lieben wir dann trotzdem. Ne? Und deshalb so auch mal, mir hat heute noch so eine Buchhändlerin geschrieben, dass sie sagte, die hat diesen gerade gelesen und hat gesagt, sie fände das so toll, dass wir immer wieder Bücher machen, die man woanders nicht erwartet. Und sie war auch schon ein großer Fan von Amber, das ist von Nicolas Ferrero, das ist ein argentinischer Autor. Und da ist die Hauptfigur ein junges Mädchen, 14, 15, die mit ihrem Vater aufwächst und der ist ein Ganove, der macht immer Raubzüge und für dieses Mädchen ist es völlig normal, dass sie also ständig ihre Identität wechseln muss, ständig die Stadt wechseln muss, ihren Vater seine Wunden versorgen muss. Sie denkt eben, dass sie kennt ja kein anderes Leben. Ne? Mhm. Bis sie dann irgendwann mal in einer Stadt mal wieder parkt für ein paar Tage und eigentlich geht sie nie raus. Und dann geht sie eben doch mal in so eine kleine Kneipe und so einen Spielsalon. Und die anderen Jugendlichen sind natürlich neugierig, dass da ein Mädchen auftaucht, was keiner kennt. Also sie kommt das erste Mal in Kontakt mit anderen und sieht auf einmal, hallo, es gibt tatsächlich eine Welt, die ich gar nicht kenne und die vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil ihr Vater macht natürlich die andere Welt immer schlecht. Ne? Und ihre Mutter war die schlimmste Mutter der Welt und alle anderen sind sowieso missgünstig und so. Und auf einmal lernt sie so, macht sie so die ersten Schritte und dann entdeckt sie noch einen Brief ihrer Mutter an den Vater, der für sie gerichtet war, den der Vater ihr nie gegeben hat. Und da merkt sie plötzlich, vielleicht habe ich immer doch in einer etwas zu eindimensionalen Welt gelebt. Und diese Amba versucht jetzt also ihr Leben selber in die Hand zu nehmen. Und sie ist 15 und das spielt in Argentinien, aber nicht in den Buenos Aires, in den großen Städten, sondern das ist so ein bisschen so ein Roadmovie und man lernt auch so ein wirklich ganz ländliches und armes Argentinien kennen, zwar mit einer tollen Landschaft, aber man sieht eben auch, dass das Leben auch dort sehr hart sein kann. Und auch das ist so ein Buch, da wird man jetzt vielleicht nicht jeden von überzeugen können, aber die es dann gelesen haben, die waren wirklich begeistert davon. Und das versuchen wir zu finden, weil wenn wir Bücher machen, die sozusagen die großen Verlage auch alle machen, dann müsste ich mich ja selber fragen, ja, warum mache ich denn dann diese Bücher? Also, das ist aber sozusagen immer das Schwert, was über uns hängt. Willst du das Besondere machen, gehst du immer die Gefahr ein, dass es sich vielleicht nicht so gut verkauft und machst du das, was ich vielleicht gleich verkaufen könnte, machen das zu viele, die es zu gut können. Also müssen wir eben das Risiko eingehen, die besonderen Perlen und Stoffe zu finden und die so gut zu machen, dass wir dafür die Leser begeistern können.
Wow, also echt beeindruckend, muss ich sagen, wenn ich überlege, mit was für einem Druck ihr konfrontiert seid. Auf der einen Seite, dass der Verlag weiter existieren soll, dann natürlich euren Fingerabdruck, irgendwie eure Identität, ja, dass die irgendwie aufrechterhalten werden soll und das Ganze noch alles und dann natürlich auch wirtschaftlich, logischerweise, ja, muss ich das ja auch alles rechnen. Ja. Und ihr als Mitarbeitenden wollt ja auch Ende des Monats eure Rechnung sein können. Das ist also echt schon beeindruckend. War das eigentlich schon immer dein Wunsch, dass du einen eigenen Verlag gründest? Oder wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Es ist natürlich immer schwierig, weil man ja rückblickend, ne, wegen solcher Fragen, die sind mir natürlich früher auch schon mal gestellt worden, aber nicht in den ersten Jahren. Das heißt, man versucht dann irgendwann, sich selber das zu erklären. Aber ich glaube, ganz genau wissen kann man es nicht. Aber es war damals so, dass als ich angefangen habe, also ich habe ein paar Semester Literatur studiert, habe aber schon vor dem Studium, als ich das Abitur nachgeholt habe, schon diesen Verlag gegründet. Ne? Und ja, und wie gesagt, 81 habe ich ja mit einem Freund zusammen diesen Gedichtband gemacht, wo ja drin stand Lyrikverlag Pendragon, und ich lebte noch bei meinen Eltern, und 2-3 Wochen später kamen die ersten Manuskripte an. Das war schon ziemlich schräg. Ich habe ja nur ein Selbstverlagsgedichtband gemacht, da kamen schon Manuskripte an, und das war schon mal etwas sehr Überraschendes. Und dann war es bei mir so, dass ich immer sehr gerne zur Autorenlesung gegangen bin. Und früher, ich weiß nicht, heute, ich bin nicht mehr ganz so oft oder meistens mit meinen eigenen Autoren unterwegs, kann ich das nicht so generell sagen, aber früher war das so, dass dann oft, wenn die Lesung vorbei war, dann hatte der Autor eigentlich nur noch die Möglichkeit, einsam in sein Hotelzimmer zu gehen, und die waren dann eigentlich immer ganz froh, wenn noch ein paar Leutchen da waren und dass man da noch zusammensaß. Also man kam ins Gespräch mit den Autoren. Das heißt, ich habe dann auch so in den frühen Ende 70er, frühe 80er Jahre so eine Autorenbindung aufgebaut, und bei mir, das ist auch heute noch so ein Motto, entdecken und wiederentdecken. Also bei Pendragon gibt es Bücher, natürlich Originalausgaben oder deutsche Erstausgaben, aber ich habe auch immer schon gerne Bücher wieder ans Licht geholt, damit man die wieder entdecken kann. Also vor kurzem von Heinz Liebmann, Das Vaterland, das war einer der ersten deutschsprachigen Exilromane, der ist erstmals 1933 in Amsterdam auf Deutsch erschienen und dann erst in den 80er Jahren in Deutschland, und wir haben ihn jetzt da mal wieder neu gemacht, oder wir haben einen Roman Mathilda von Mary Shelley gemacht, die eben nicht sozusagen ihre schwarze Romantik und ihre Monster beschrieben hat, sondern sie hat eben diesen unglaublich sensiblen Roman gemacht. Oder Stephen Crane, das ist ein Autor, der 1900 mit 27 gestorben ist, in Amerika schon bekannt, aber bei uns gar nicht. Und da haben wir eine vierbändige Werkgabe von gemacht. Also entdecken und wiederentdecken. Und ich habe auch immer ein Interesse gehabt, mit welchen Büchern haben Autoren eigentlich angefangen. Also die Erstlingswerke. Und da habe ich damals schon die Erfahrung gemacht, die musste man in der Buchhandlung bestellen, weil selbst Autoren, die schon etwas bekannter waren, die Erstlingswerke konnte man nicht einfach im Regal finden. Und dann habe ich die bestellt und immer abgeholt, und dann standen da Namen von Verlagen drauf, die ich gar nicht kannte. Also ich glaube, der Maro Verlag ist der einzige Verlag aus der Zeit damals, den es noch gibt von den Büchern, die ich damals von Autoren, von ihren Erstausgaben aus Kleinverlagen bekommen habe. Die anderen gibt es halt nicht mehr. Das heißt, ich habe plötzlich gemerkt, Erstausgaben oder Erstlingswerke erscheinen in Verlagen, die eigentlich niemand kennt oder die ich nicht kannte. Und durch den Kontakt, weil ich dann immer mal wieder bei Autorenlesungen war, ich glaube Hans-Christoph Buch, so ein Berliner Autor, hat dann zu mir gesagt, sag mal, wenn du dich so dafür interessierst, dann fahr doch mal auf die Buchmesse, guck dir das doch mal an. Und dann bin ich sozusagen als ostwestfälisches Landei da, ohne jegliche Vorstellung, was das eigentlich heißt, was eine Messe eigentlich ist, bin ich da hingefahren, und damals, wer Leipzig kennt, das ist natürlich, das ist ja schon ein Paradies, die Leipziger Buchmesse. Die Frankfurter Buchmesse war damals halt ist ja heute noch die internationale Buchmesse, und man kommt sich da schon verloren vor. Also, weil ich ja gar nicht wusste, was ich da sollte, bin ich zu den Verlagen gegangen, von denen ich diese Bücher der Autoren habe, die ich mag und deren Erstlingswerke dort erschienen sind, und landete also bei kleinen Verlagen. Und mit denen war ich dann halt die Tage, die ich in Frankfurt war, auf der Messe war, ja, da war ich die ganze Zeit bei denen. Und die haben dann natürlich mich so ein bisschen an die Hand genommen und gesagt, komm, heute Abend ist da so eine Lesung, komm doch mit, und da ist der Autor. Und das heißt, ich war die ganze Zeit mit diesen Autoren und den Verlegern zusammen, und das hat mich sehr, sehr, das hat mich schon sehr, sehr, so angefixt. Und ich glaube, das war so der letzte Moment. Vielleicht war das andere schon so unterschwellig da, aber der Kontakt mit dieser Szene, und die mag ich auch heute noch sehr, die Kleinverlegerszene, die ja auch immer noch sehr individuell und schwer über einen Kamm zu scheren ist, was sehr gut ist, das hat mich dann sehr inspiriert. Und deshalb habe ich dann nach der Buchmesse 1981 habe ich den Verlag gegründet, obwohl ich gar nicht wusste, was ist eine Auslieferung und was sind Vertreter und was ist ein Barsortiment und wie kommen Bücher in den Buchhandel. All das wusste ich ja nicht. Und damals gab es auch kein Internet und man hatte auch kein PC. Ich musste also mit diversen Leuten, die ich auf der Messe kennengelernt hatte, elendslange Telefonate führen, um mich mal ein bisschen schlau zu machen, wie das überhaupt gemacht wird. Ich glaube, meinen ersten eigenständigen, also 81 ging der Verlag los und ich glaube, meinen ersten eigenständigen Computer hatte ich vielleicht zu Anfang der 90er Jahre. Aber mit dem konnte man auch keine Bücher setzen, so wie heute. Ne? Also das war doch noch ganz anders. Also früher war das ja so, wenn ein Autor schickte ein maschinengeschriebenes Manuskript an den Verlag, das haben wir lektoriert und wenn sich alle Seiten einig waren, schickte man das an eine Setzerei. Gibt es heute kaum noch, die haben also Bücher gesetzt. Das ging dann wieder an den Verlag, Korrektur, dann an den Autor, an den Verlagssetzerei, x bei hin und her. Und wenn die Zeit ganz knapp wurde, Eilbrief hin, Eilbrief her, Eilbrief hin. Und dann ging das sozusagen, das wurde dann belichtet auf Filmmaterial und dieses Filmmaterial, das wurde auf Platten belichtet und von diesen Druckplatten wurde dann gedruckt. Das ist 100 Jahre her, wenn ich das erzähle irgendwie. Und so kommt einem das vor. Ne? Ja. Und ich finde es natürlich toll, als irgendwann die Möglichkeit kam, dass wir wirklich im Verlag selber die Bücher setzen können oder die Uta Zeister, die macht die ganze Grafik von der Vorschau über den Umschlag und über Plakate und Leseproben und Postkarten. Das war früher damals alles undenkbar. Deshalb der PC und etwas später dann noch Apple und Windows als Benutzeroberflächen. Das war ein, auch wenn man sich das heute nicht vorstellen kann, aber es war ein ähnlicher revolutionärer Schritt wie den wir heute erleben. Denn viele Berufe, die es ja hundertelang gab, der Setzer war ein unglaublich anerkannter Beruf, das verschwand. Mhm. Es gibt zwar noch einige hier und da Setzereien, aber in den Zeitungsredaktionen wurde ja auch gesetzt. Also das war eine unheimliche Entwicklung und bedeutete dann aber, ich will nicht sagen, dass wir sehr viel Geld sparen, weil du kennst es ja auch, man muss ständig Computer kaufen, ständig neue Programme kaufen, ständig neue Drucker kaufen. Immer ist irgendwas, aber die Unabhängigkeit, die Freiheit selbst zu bestimmen, wann wir das Buch setzen und wann wir den Umschlag machen und sich nicht mit 1000 Leuten abstimmen zu müssen, das ist schon ein unglaubliches Privileg.
Das glaube ich. Also es klingt unfassbar interessant. Es ist wirklich eine Wertschätzung, die deiner ganzen Erzählung auch entgegenspringt, auch eine Wertschätzung nicht nur den Autoren gegenüber, sondern auch dem ganzen Handwerk, was da eigentlich hintersteckt. Ja. Und das ist, ich finde, das ist die Besonderheit einfach bei kleine Verlage, so habe ich so ein bisschen den Eindruck, die sind noch etwas nahbarer. Die interessieren sich noch mehr im Kern für das, wofür wir Lesenden, ich spreche mal nur für mich, für was ich als Lesender, warum ich ein Buch mir bei kleinen Verlagen hole. Ich möchte ein Werk haben, wo ich weiß, da steht auch jemand hinter, das hat jemand ausgewählt und nicht rein der Masse. Selbstverständlich habe ich auch Fitzek und Co. Und Dan Brown hier liegen. Alles schön und gut, aber wenn ich mir dann ein anderes Werk mir besorge von dem Autor, von dem ich vorher noch nicht wie ich viel gehört habe, dann macht das etwas mit mir und im Endeffekt kann ich sagen, ja, das war eine richtige Entscheidung, das bei dem kleinen Verlag zu holen.
Ich finde das auch schön, wie du es jetzt gesagt hast, weil das ist es ja auch, dass wir im Grunde genommen, es ist ja so, wenn jemand in einem Museum eine Ausstellung kuratiert, dann überlegt er sich ja auch genau, ne, welche Bilder passen jetzt zu dem Motto dieser Ausstellung und welche Künstler nehme ich vielleicht dazu, weil das Publikum da sowieso gerne hingeht, aber wenn ich sozusagen Künstler A ausstelle und nebenan einen nicht so ganz bekannten Künstler B, dann kann ich sozusagen den Künstler B was Gutes tun und das Publikum kann bei mir eine Entdeckung machen, die sie sonst nicht gemacht hätte. Und auch wir überlegen natürlich immer, wir sind zum Beispiel sehr autorentreu, also wir versuchen, wenn ein Autor bei uns ein Buch macht, dann sagen wir nicht, oh, das war ein nettes One-Hit Wonder und jetzt suchen wir Autor B, sondern wir wollen schon länger mit dem Autor gehen. Aber ich möchte auch, dass die Leser, aber auch die Presseleute und auch die Buchhändler, dass sie wissen, also Pendragon nimmt seinen Job sehr, sehr ernst und dass die wissen, wir machen das, wir geben uns unglaublich viel Mühe und wir versuchen wirklich eine hohe Qualität abzuliefern mit unseren Autoren und auch mit unseren Umschlagbildern und mit den Umschlagtexten. Ich meine, darüber könnten wir jetzt lange reden, denn ich würde manchmal lieber 3 Lektorate in der Nacht machen und nicht schlafen, als am nächsten Tag 2 Stunden Klappentexte zu schreiben, weil es gibt wirklich nichts Schwierigeres als Klappentexte schreiben.
Das glaube ich.
Weil es ist ja so, das ist ja auch ganz normal, wenn jemand in eine Buchhandlung geht und guckt sich einen Neuerscheinungstisch an, dann hat man, glaube ich, mal untersucht, dass das, glaube ich, ungefähr 15 Sekunden dauert, die Entscheidung, ob ich das Buch in die Hand nehme oder nicht. Das heißt, das Cover, da kann man schon mal sehen, welche Wucht und welche Bedeutung ein Cover hat. Man muss sich das so vorstellen, in der Kindergrippe, ne, 30 kreischende Säuglinge, die alle schreien, und welches nimmt man in die Hand? Ne? Und so ist das bei den Büchern. Und wenn ein Verlag, wir alle geben uns Mühe, und trotzdem kann es manchmal sein, dass das Cover zwar ja irgendwie schön und auch gelungen ist, aber es hat nicht diesen Effekt, dass alle sagen, oh. Ne? Das heißt, so weit denkt man ja gar nicht. In 15 Sekunden entscheidet nur das Herz und nicht der Kopf. Ja. So, das Herz entscheidet, das Cover nehme ich in die Hand. So, dann nimmst du das Cover in die Hand, dann drehst es um und dann sind es nochmal 15 Sekunden. Und selbst wenn das Cover gut ist, aber der Text nicht richtig zündet, dann kann es sein, dass der Leser sagt, ach, ich lege das an die Seite, gehe mal einen Meter weiter, nimm das nächste in die Hand. Also die schönsten und besten und großartigsten Romane werden nur dann zu einem Publikumserfolg, wenn das Cover vorne und der Text hinten den Leser mitnehmen. Die haben so eine Bedeutung, da kannst du schwach werden und in die Knie gehen, wenn du diese Bücher machst. Denn du arbeitest monatelang an diesem Text und du weißt, der ist großartig. Aber wenn es dir nicht gelingt, die richtige Verpackung für diesen großartigen Roman zu schaffen, dann hat der Roman sehr große Startschwierigkeiten. Und deshalb ist die Bedeutung des Umschlags und des Klappentextes so unglaublich wichtig. Und da hängt sozusagen, das ganze Glück des Autors und des Romans hängt von dem Umschlag und dem Text ab. Wenn nachher ganz viel über so ein Buch geschrieben wurde, dann kriegt es so eine Eigendynamik. Ne? Oder wenn man den Autor vorher schon kannte oder wenn die Thematik so besonders ist. Aber wenn all das nicht ist, dann entscheidet vorne das Cover und hinten der Text.
Ja, also ich finde, das ist so beeindruckend im Endeffekt, aber auch mit was für einem Risiko nicht nur ihr, sondern auch der Autor, die Autorin, der schreibende Mensch quasi spielt, wenn man sich überlegt, du hast ein Werk geschrieben, du bist davon überzeugt, hast es vielleicht lieben Menschen einmal gezeigt zum Lesen, die sagen auch, toller Text, und dann gehst du diesen mutigen Schritt und gehst das dann, kriegst einen Verlag auf, wo du es hinschickst, dann wird das durchgelesen und die sagen auch, passt auch alles, und dann kann dein Glück davon tatsächlich abhängen, dass diese 2 Elemente, weil wir Menschen einfach so sind, wie wir Menschen sind, das ist schon... Ja, schon spannend, und deswegen umso schöner, dass es kleine Verlage gibt wie euch, die sich da halt so viel Mühe geben und die sagen, wir legen einen Wert drauf. Das, was du auch gerade schon gesagt hast, dass ihr so eine Autorentreue habt, dass ihr nicht jeden x-beliebigen nehmt, dass ihr auch mal ein Risiko eingeht, dass ihr mit Herzblut in die ganze Geschichte rangeht. Also ist schon schön. Und du hast vorhin das Thema Übersetzungen auch mal erwähnt.
Ja.
Und ich durfte vor einiger Zeit das ist noch nicht abgedreht, das kommt demnächst noch, mit einer Übersetzerin ein nettes Gespräch führen. Und die hat mir auch so ein bisschen darüber erzählt, wie schwierig im Endeffekt Übersetzungen sind und auch wie kurios Übersetzungen manchmal sein können. Und da würde mich mal deine Sichtweise interessieren, wie wichtig sind für euch Übersetzungen? Und warum legt ihr so viel Wert auf internationale Autoren?
Also das eine ist, dass es gar nicht so einfach ist, selbst für uns, wir machen vielleicht 8 bis maximal 10 Bücher im Jahr, an genügend gute, für uns deutschsprachige Stoffe zu kommen, dass wir sagen, ja, die passen genau zu uns, die möchten wir haben, weil durch diese Vorselektion mit den Literaturagenturen haben wir gar nicht die Chance, viele bestimmte Stoffe zu prüfen, weil die gar nicht bei uns landen. Ne? Die landen dann bei anderen Verlagen. Das heißt, nur von dem würden wir gar nicht genügend Stoffe finden. Das ist der eine Grund, warum wir über die Tischkante hinausgucken. Das andere ist aber auch, dass wir immer auf Entdeckungen aus sind. Und wenn wir halt einen Stoff im Englischen oder im Norwegischen entdecken, wo wir sagen, ja, der reizt uns. Und so einen Stoff würden wir jetzt vielleicht hier nicht finden. Das ist dann auch ein Grund. Und es macht das Programm vielleicht auch für die Leser etwas interessanter, wenn du sagen kannst, wir machen Literatur aus Deutschland, aus Spanien, aus Argentinien, aus Norwegen, aus England, USA. Dann wissen die vielleicht auch, ja, mal gucken, was die vielleicht da bei Pendragon wieder aufgetrieben haben. Generell ist es aber so, dass der finanzielle Aufwand und der zeitliche Aufwand einer Übersetzung absolut nicht zu vergleichen ist mit einem deutschsprachigen Autor, weil der liefert dir das ab als Datei und dann kannst du das mit ihm lektorieren und es ist ja kein weiterer Schritt notwendig. Bei einer Übersetzung muss ja jetzt erstmal ein Übersetzer das machen und wenn du nicht selber der Sprache, aus dem es übersetzt wird, mächtig bist, also das Englische, da können wir ja im Verlag problemlos mit und gegenlesen. Aber das kannst du ja in solchen Fällen nicht. Und dann musst du sozusagen dich darauf verlassen, dass der Übersetzer das richtig gut macht. Und viele andere Verlage haben dann noch einen Außenlektor, der zum Beispiel perfekt sich mit dem Spanischen auskennt und spanische Literatur auch gut kennt und wo die sagen, okay, geh das bitte mal durch. Das heißt, dann geht noch ein zweiter Lektor drüber, nicht nur der Verlagsinterne, sondern noch mal einer für die Fremdsprache. Bei uns ist das so, wir arbeiten wie bei dem Günter Frauenlob, der auch den Olsen übersetzt hat. Also wir suchen uns dann Leute, die wirklich schon über eine sehr, sehr große Berufserfahrung verfügen und wo wir sicher sein können, dass wir da auch Qualität bekommen. Und trotzdem ist es ja so, dass du dann im Deutschen manchmal merkst, an einzelnen Formulierungen oder auch an inhaltlichen Stellen kann das so sein. Und dann versuchen wir immer, zum Beispiel, wenn es die gibt, an eine englische Ausgabe zu kommen, dass wir schon mal etwas haben, um gegenzulesen zu können. Und ansonsten fragen wir beim Übersetzer nach und der fragt dann auch mal wieder beim Autor nach, sodass es durchaus auch mal sein kann, dass ein deutscher Verlag vielleicht auch einen inhaltlichen Fehler findet und der Autor sagt, um Gottes Willen, ne? Bitte in eurer Ausgabe haut den raus. Ne? Also, auch sowas kann sein. Also deutsches Lektorat ist schon, da muss ich sagen, wir haben schon ein sehr hohes Level. Also alle Verlage in Deutschland, die Literatur oder Kriminalromane machen, haben doch in der Regel ein sehr hohes Qualitätslevel und wollen das auch halten. Also das heißt, bei der Übersetzung geht es primär darum, erstmal, dass man auch gute Stoffe haben will. Also es gibt natürlich auch Verlage, die haben die Schwerpunkte haben, die sagen, wir stehen für französische, für niederländische, für walisische Literatur und die haben einen anderen Ansatz. Bei uns ist es so, wir sind generell darauf aus, das Überraschende zu finden und wenn wir das in einer anderen Sprache finden, dann machen wir das auch.
Okay, aber auch schon auch schön, man weiß im Endeffekt, was man bei Pendragon bekommt, wenn du nicht mehr so das sagen darf.
Ja.
So klingt das, okay. Du hast das Thema Kriminalliteratur, hast du schon erwähnt. Und einer unserer Schwerpunkte ist ja Kriminalliteratur. Wie kam es dazu?
Also der Verlag hat angefangen mit damals, also in den 80er Jahren, mit deutschsprachiger Literatur. Und schon damals gab es Wiederentdeckungen. Ich habe also Frühwerke von Günter Wallraff oder F.C. Delius wieder rausgebracht, aber eben auch neue Sachen. Und ich selber war ein Liebhaber von Kriminalliteratur, habe aber gedacht, ach, das machen ja so viele tolle Kollegen, das kannst du eigentlich gar nicht machen, da wartet doch jetzt sowieso keiner drauf. Aber irgendwann war es dann so, man braucht auch selber, wenn man das so lange macht, auch mal wieder Herausforderungen. Und das, was ich in der oder was wir in der Kriminalliteratur bei uns verlegen, das entspricht auch wieder der Tradition von Pendragon, nämlich Wiederentdeckung und Neuentdeckung. James Lee Burke zum Beispiel ist ja, ich glaube, der ist jetzt 87, ein großartiger amerikanischer Autor und eine seiner berühmten Reihen, die man international auch lesen kann, ist die Defroe-Bichot-Reihe, weil die spielt in New Orleans und die Hauptfigur ist der Defroe-Bichot, der ersten Vietnam-Soldat war und von daher auch so ein paar Traumas mit sich rumschleppt. Dann war er Polizist und Sheriff Dann hat er es geschmissen und hat freiberuflich für die gearbeitet, da war er wieder Polizist, aber diese Figur ist, wenn man so will, ein Moralist. Also er will immer das Richtige tun und er will auch immer, dass Leute, dem man was Schlechtes tut, dass die auch Recht kriegen. Und selbst wenn das irgendwie ein kleiner Ganove ist, der dreimal zu Recht verknackt wurde, wenn er beim vierten Mal es nicht war und alle sagen, ach komm, ist doch egal, verknack den doch. Dann sagt dann Rebuschon, nee, mach ich nicht, will ich nicht. Ne? Und dadurch kriegt er natürlich ständig Ärger und legt sich auch oft mit den falschen Leuten an. Und der gab, da gab es schon mal so ein paar Bücher in den späten 80er bis in die Mitte der 90er Jahre und dann ist kein Band mehr daraus erschienen. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn, dann machen wir das alles und sind dann zurück auf Band 1 gegangen, haben aber auch parallel, weil ich dachte eigentlich, ich kann die chronologisch verlegen, aber die Leute, die diese frühen 7, 8 Bücher schon hatten, haben gesagt, ich will aber endlich Band 9 lesen. Macht doch jetzt auch mal die. Und dann haben wir eine Zeit lang parallel alte und neue gemacht, bis wir irgendwann dann bei den 9 waren. Und jetzt ist schon Band 23 erschienen und eigentlich hat James Lee Burke vor 2 Jahren gesagt, ich höre auf. Dann haben wir überall in allen Prospekten gesagt, der Abschluss der Reihe. Und und dann kam er ein Jahr später um die Ecke und hat gesagt, ach, ich habe doch noch einen geschrieben. Das war natürlich, das war ein bisschen, war jetzt wirklich für uns auch überraschend. Und jetzt hat er noch einen geschrieben. Und das ist schon Wahnsinn. Also auch diese Romane sind sehr, wenn man die 23 Bände von Dave Robichaud liest, dann liest man über 23 Jahre amerikanische Gesellschaft und Politik und über Waffenrecht und über Diskriminierung und über Missbrauch. Also es ist eine lehrreiche Geschichtsstunde in unglaublich spannende Krimis gepackt. Und deshalb, wir haben natürlich das Spektrum des Krimis ist natürlich immer weit, aber auch die Aachener Autorin Frauke Buchholz, die war als sehr junge Frau in Kanada und hat in Indianerreservaten, so nannte man die damals ja noch, ne, nicht mehr Natives, sondern Indianerreservaten, da hat sie eine ganze Zeit gelebt und hat da Freundschaften fürs Leben geschlossen. Und als sie dann sehr, sehr viel später angefangen hat, Kriminalromane zu schreiben, hat sie die alle in Kanada angesiedelt und oft auch in den Reservaten oder die in den Reservaten Lebenden spielen also eine wichtige Rolle. Und schon bevor das bei uns so thematisch bekannt wurde, dass ja in diesen Residence Schools, also man hat ja den Leuten in den Reservaten ihre Kinder weggenommen, hat die in Schulen gepackt und die durften nicht mehr ihre Sprache sprechen, durften nicht mehr ihre Kleidung tragen, durften auch keinen Kontakt zu ihren Eltern haben. Und Jahrzehnte später kam raus, dass da ja Dutzende von Kindern gestorben sind oder durch Verwahrlosung gestorben sind, die hat man da verscharrt und sowas. Und in Frostmond, dem ersten Kriminalroman von Frauke Buchholz, tauchen die schon auf. Und es gibt in Kanada ein Highway des Schreckens, also ein Teilstück davon, weil diese Reservate liegen wirklich so weit von der Zivilisation weg, dass es da oft noch nicht mal normal, wie wir sagen würden, Nahverkehr gibt. Also da fahren keine Busse. Das heißt, die Natives trampen dann und da sind über Jahrzehnte unglaublich viele junge Frauen verschwunden. Das hat aber die weiße Bevölkerung und die Polizei und die Presse nie gestört. Das war nie ein Thema. Das hat also Jahrzehnte gedauert, bis der Protest von den Natives so stark wurde, dass man sich dem angenommen wurde. Und bis jetzt hat man nur einen Bruchteil dieser Frauen oder der Schicksale klären können. Und das hat Frauke Buchholz auch in Frostmond beschrieben. Es ist ein unglaublich spannender Roman, weil da geht es auch um Rache, weil ein Junge, ein Cousin halt seine Cousine wiederfinden will, die nach Montreal abgehauen ist, aber dort nie ankam, das weiß er aber nicht gleich. Und gleichzeitig erfährt man viel über das Land. Und das ist bei unseren Krimis auch oft der Fall. Ne? Man hat den spannenden Krimi und man hat aber auch etwas, wo man wirklich dann ja, so einen kleinen historischen Exkurs hat. Wenn das zusammenkommt, dann finde ich das toll. Dann ist es eine lehrreiche Krimistunde.
Ja, glaube ich. Also echt beeindruckend. Ich habe mir jetzt auch mal so 2 Autorennamen aufgeschrieben. Ich glaube, da werde ich auch mal demnächst schnüstern bei euch. Ja. Weil das muss ich natürlich auch selbst zugeben. Man hat so seine seine ja Feelgood-Autorin, von dem man immer gerne Werke liest.
Ja, gelesen. Ja, klar.
Ich bin ein großer Sir Conan Arthur Doyle-Fan, also Sherlock Holmes und alles, was da so geschrieben ist. Und lese natürlich so in diesen Fahrwassern ganz viel.
Ja.
Aber man muss natürlich auch sagen, es gibt ja auch noch viele weitere fantastische Autoren, die schöne Werke geschrieben hat. Und das ist ja vielleicht mal eine gute Idee, da mal in euer Programm
reinzugucken. Vielleicht mal reinzuschnuppern, genau.
Genau. Mich würden noch ein paar Fragen würden mich tatsächlich noch interessieren mit zwei Themen. Und zwar eine Sache ist, wie wichtig ist euch so der Umgang, der Kontakt mit euren Lesenden, mit der Community, wenn man das so sagen kann? Gibt es bei euch Community-Arbeit? Existiert das?
Also so im Rahmen unserer Möglichkeiten haben wir das. Also es gibt ja einmal Lovely Books. Da machen wir doch regelmäßig Leserunden. Das heißt also, wir stellen dann ein Buch vor und dann können sich die Leute bewerben und dann verschicken wir die Exemplare. Und dann können sie zusammen mit dem Autor, also wir machen das meistens, wenn wir einen deutschsprachigen Autor haben, weil das ist ja auch spannender für die Leute, dann können sie sich wirklich direkt mit dem Autor in Kontakt treten. Ne? Die schreiben dann was in den Chat rein und der Autor antwortet. Das ist also ein unmittelbarer Kontakt zwischen Lesenden und Autor, und der Verlag moderiert das allenfalls nur. Ja, und das passiert relativ oft. Wir hätten allerdings auch natürlich noch gerne noch viel, viel mehr Kontakt, also auch zu Lesenden und zu Bloggern. Es gibt dann ja noch NetGalley, das ist ja auch so etwas, ich weiß nicht, ob du das kennst, da kann man sich dann eintragen als Buchhändler oder als Journalist oder auch als Blogger, und da kann man sich dann auch um E-Books bewerben, und da kann man die lesen und da kann man auch eine kleine Bewertung dazu schreiben. Also das ist auch sowas wie Community, aber natürlich wäre es auch nicht schlecht, wenn wir es schaffen würden, noch mehr irgendwie so Leute an uns zu binden oder Treffen zu machen. Aber das ist natürlich gar nicht so einfach, weil wenn das Publikum schon da ist und du machst Bücher, die dieses Publikum genau will, ne, dann ist natürlich der Kontakt zwischen dem Verlag und dem Autor und dem Publikum einfach schon da. Gibt es ja jetzt, wenn man nach Leipzig oder jetzt auch in Frankfurt, und da, ich finde das toll, also da gibt es ja unglaublich viele junge Menschen, die, wie du auch sagst, es gibt ja Bücher, die ganz in der Fantasy-Welt spielen, es gibt Bücher, die Fantasy und normale Welt sind oder nur normale Welt sind, aber das sind jetzt wirklich Bücher, die für dieses Alter und für diese Interessenlage genau die richtigen Bücher sind. Dann hast du sozusagen schon unglaublich viele Menschen erreicht, und wenn die sich jetzt in eine bestimmte Romanreihe und einen bestimmten Autor verlieben, dann hast du natürlich ein ganz, ganz enges Beisammensein. Das ist natürlich toll. Aber das ist natürlich im normalen Fall, wenn du 8 oder 10 Bücher im Jahr machst, da musst du für jedes Buch die Community suchen. Die wird zwar auch irgendwo sein, aber sie ist nicht so einfach zu finden, als wenn Sebastian Fitzek eine Stadthalle mit 1000 Leuten füllt oder so. Ne? Ja. Ja, ich gönne ihm das, ich finde das toll. Aber bei uns ist es so, wir müssen wirklich für jedes Buch, weil die ja alle unterschiedlich und individuell sind, und auch wenn man eine Handschrift erkennt, ist es trotzdem so, dass jedes Buch für sich steht. Und wir müssen also jedes Mal gucken, wie können wir Nähe zu Lesern und Öffentlichkeit herstellen. Das geht ja manchmal, wenn Leute über Jahre zu uns in Frankfurt oder Leipzig an den Stand kommen, also Liebhaber des Verlages, die wirklich sagen, komm, ich nehme wieder 2 Bücher mit, ich bin bei euch noch nie enttäuscht worden oder so. Ne? Und die geben dann auch natürlich Meldung zurück, das ist auch schön. Aber es wäre natürlich toll, wenn man das doch in einem ganz anderen Rahmen schaffen könnte.
Ja, das glaube ich. Es ist schon beeindruckend, dass, auch was das auch anbetrifft, dass ihr mit den gleichen Schwierigkeiten, Anführungszeichen, hadert, wie das zum Beispiel Indie-Autoren einfach auch sind, dass die auch versuchen, an eine gewisse Zielgruppe zu kommen. Es ist interessant. Vielleicht müsste diesbezüglich wie eine andere Vernetzung einfach zustande gekommen, dass man sagt, so, man hat einen Indie-Autor und so ein Meetup oder wie ähnliches, wie man das nennen möchte, und jemand sagt, ja, ich habe eine Idee, mein Skript sieht so und so aus. Habt ihr die Möglichkeit, mal quer zu lesen, einfach mal zu gucken, ist das vielleicht etwas für euch? Soll ich daran weiterarbeiten über diesen Weg? Und dann ist es vielleicht auch mal auch interessant, was das auslöst bei den, ja, bei potenziellen Lesenden, weil ich habe jetzt mit ganz vielen Indie-Autoren schon gesprochen und die haben gesagt, dass sie sich aus bestimmten, ja, Gründen nicht an Verlage direkt gewandt haben, weil sie die Sorge haben, dass entweder ihre Werke abgelehnt werden oder aber weil die Verpflichtungen einfach zu groß sind, die dahinter, die damit einhergehen. Also ich glaube, dass da auf beiden Seiten vielleicht noch so dieses, diese Nähe vielleicht noch mehr noch sein könnte.
Ja. Also früher war es so, dass heute haben wir, sagen wir mal, eine andere Generation von Autoren. Früher war es deutlicher für Autoren, dass sie gesagt haben, ich suche mir einen Verlag für mein Werk und ich möchte, dass der mich gut betreut. Und heute erscheint es mir so, dass es auch viele Autoren gibt, die entweder sagen erstmal einen Agenten oder die sagen, ich will überhaupt nicht, dass meine Bücher bei einem Verlag erscheinen. Ich will sozusagen die Kontrolle bis zuletzt haben und das heißt dann eben, dass sie die Bücher selber machen. Ob ein Verlag die Bücher nicht auch machen würde, ist dann gar nicht mehr die Frage, weil die stellt sich nicht, weil sie die Bücher, weil sie die Manuskripte gar nicht an Verlage geben. Also die Self-Publisher-Szene, ich glaube, als sie sich letzte Mal irgendwie in Deutschland getroffen haben, habe ich gelesen, da waren 1200 Autoren und das werden ja noch nicht mal alle gewesen sein. Ja. Und selbst das ist ja schon eine riesige Zahl. Das heißt, das ist ja auch ein neues Selbstbewusstsein. Früher war es so ein bisschen bad, das ist so Self-Publisher, der ist wohl nicht gut genug und heute ist das Gegenteil. Ich bin selbstbewusster Self-Publisher.
Ja, richtig.
Ich mache meine Bücher von A bis Z selber. So, also oder viele Autoren, habe ich das auch schon gehört, die Autoren, die sagen, ach, Autoren wollen mich ja, Verlage wollen mich ja sowieso nicht, wobei ich nicht weiß, woher das Wissen kommt, weil das sollte man doch mal versuchen. Aber ich merke es halt auch, dass wir weniger deutschsprachige Manuskripte als früher bekommen.
Das ist schon schade. Also vielleicht so einen kleinen Aufruf, könnte man ja jetzt einen kleinen Aufruf einfach starten, schickt passende Werke an den Pentagon Verlag.
Wir haben das sogar mal über Facebook versucht, es ist aber nichts passiert. Okay. Haben wir mal gemacht,
erstaunlicherweise. Vielleicht ist Facebook dafür nicht mehr der Ort. Vielleicht
wahrscheinlich, ne?
Also es gibt ja auch viele, viele JungautorInnen einfach, die gerade versuchen, ein Werk zu schreiben, vielleicht über andere Plattformen.
Ja, also offen sind wir da auf jeden Fall. Also ich sage das auch immer, wenn ich mal bei Veranstaltungen bin oder irgendwo den Verlag vorstelle, dass ich immer sage, ihr könnt uns auf jeden Fall was schicken. Weil angucken tun wir uns alles. Es muss halt einfach zu uns passen, das ist klar. Aber
das ist, finde ich gut, finde ich eine schöne Aussage im Endeffekt auch, weil das auch vielleicht den Leuten einfach auch Mut macht, die gerade einen Krimi vielleicht schreiben und die sagen...
Ja, oder auch einen Roman schreiben. Oder? Also ne? Es muss ja nicht, also die Hälfte... Es ist ja, wenn man unsere neue Vorschau durchguckt, es sind immer Romane und Kriminalromane, aber vielleicht sind wir für die Kriminalromane ein bisschen bekannter geworden, weil auch mehrfach, ich glaube dreimal, haben Autoren von uns mit ihren Büchern den Deutschen Krimipreis bekommen. Klar, dann denkt man so, das ist der Verlag für gute Kriminalliteratur, aber die in Anführungszeichen normale Romanliteratur ist parallel auch immer schon bei uns erschienen.
Ja, okay. Dann ist das, dann würde ich sagen, sollen alle diejenigen, die vielleicht gerade eine neue Heimat suchen, sich mal an euch wenden.
Warum nicht? Wir gucken gerne.
Ja. Kommen wir noch zu zwei Fragen, die mich noch interessieren würde. Oder eigentlich sind es drei Fragen. Die eine Frage ist, welche Highlights stehen bei euch dieses Jahr noch so an? Kannst du da irgendwas schon verraten?
Naja, wir sind jetzt ja im März auf der Leipziger Buchmesse und drei Autoren von uns werden da sein. Auch der Carlsson, der norwegische Autor, der hat dann ausgehend von Leipzig auch noch Lesungen in anderen Städten, in Berlin oder in Aachen. Das heißt, wir bemühen uns auch in Hamburg, wir bemühen uns dann auch immer natürlich eine Lesereise, wenn einer aus Norwegen kommt. Und dann versuchen wir dann auch passend, wenn ein Autor schon mal da ist, dass man die Presse informiert und sagt, hey, ihr könnt ihn da treffen und ein kleines Interview machen. Also das ist dann schon für uns so ein Highlight, dass der kommt. Und die Frauke Buchholz, die ich vorhin erwähnt habe, die mit der Kanada-Reihe, die hat jetzt mit Endzeit den vierten und letzten Band ihrer Reihe geschrieben. Und sie kommt auch nach Leipzig, wird dort lesen und sie wird aber auch viele andere weitere Lesungen machen. Und ich versuche dann auch bei einigen Lesungen immer dabei zu sein. Und der Florian Knöppler, der Südfall geschrieben hat, was ja wirklich für unsere Verhältnisse ein sehr erfolgreicher Roman war, der hat jetzt mit dem ersten Licht einen neuen Roman geschrieben und der kommt auch nach Leipzig. Das heißt also, und der hat aber schon 20 Lesungen außerhalb von Leipzig geplant. Also das ist auch so etwas, wir versuchen natürlich Lesungen zu organisieren und Interviews zu organisieren, aber wenn beide Seiten das Hand in Hand machen, aber es liegt natürlich nicht jedem Autor, ne? Also das kann man auch nicht erwarten, dass du da einen Autor hast, der sagt, ich hänge mich jetzt mal ans Telefon und rufe mal die Buchhandlung an und frag mal, ob die mit mir eine Lesung machen. Aber es ist natürlich ein Glücksfall, wenn es so ist. Und dann weißt du schon mal, die ersten 20 Lesungen sind gesetzt. Dann hast du die Chance, dass in den jeweiligen Städten in den Regional- oder Lokalteilen darüber geschrieben wird, dass die Leute in die Buchhandlung gehen und sich darüber austauschen und dass der Buchhändler eine Beziehung zu dem Autor und zu dem Buch aufbaut. Lesungen sind also sehr wichtig und das sind für uns jetzt so im Frühjahr die Highlights, dass wir da mit den drei Autoren wieder einiges auf die Beine stellen wollen und auch möglichst oft selber dabei sein wollen. Das sind dann, und Leipzig ist ohnehin natürlich immer ein Highlight, die Messe für uns.
Ja, das stimmt. Kommen wir noch zu der Frage, welche Bücher, ich habe sie in den Leitfragen, habe ich so kurz als Hidden Gems, also als die versteckten Edelsteine, so ein bisschen so genannt, würdest du nennen, gibt es, wo du sagst, da sollte noch mehr Aufmerksamkeit draufgelegt werden? Also welche besonderen Bücher und vielleicht Autoren, die einfach mehr Aufmerksamkeit verdienen?
Ja, das eine auf jeden Fall ist der Stephen Crane, also der Autor, der mit 27 Jahren schon gestorben ist, 1900, skurrilerweise in Baden-Baden, weil es da damals, also der hatte Tuberkulose und es gab damals da sehr fortschrittliche Sanatorien, aber als er da hinkam, war es einfach schon zu spät. Und Paul Auster hat über Stephen Crane, glaube ich, einen tausendseitigen Roman vor 2 oder 3 Jahren geschrieben. Und von dem haben wir 4 Bücher im Programm. Und das sind oft so Sammlungen aus Romanen und Erzählungen. Geschichten eines New Yorker Künstlers ist einer oder Das Monster ist ein zweiter Band. Und das Monster mag jetzt erstmal verwundern, weil man denkt, was ist denn das für ein Titel? Aber Stephen Crane hat die Geschichte, er ist ja ein Mann des 19. Jahrhunderts und das ist die Geschichte von einer Kleinstadt im Süden, wo ein Landarzt sehr viel schwarzes Personal hat, also nicht mehr versklavt, aber schwarzes Personal. Und eines Tages, als der Arzt weg ist, gibt es einen Brand in dem Haus und alle laufen panisch aus dem Haus, auch die Frau. Und dann fällt ihr aber irgendwann ein, das Kind ist da drin und einer von den Schwarzen rennt also in das Haus, kann das Kind retten, aber er selber kommt mit einem völlig zerstörten, verschmolzenen Gesicht da wieder raus. Und von dem Moment an ist er also das Monster. Also Kinder laufen hinter ihm her, werfen Steine auf ihn, die Leute wechseln die Straßenseite. Und die Frau des Arztes ist erst angesehen, hat jeden Freitag so eine große Teerunde. Und dann so alle 1, 2 Wochen dauert es, dann kommt wieder eine Frau weniger, weil der Arzt weigert sich, alle sagen, du, es gibt da so 600 Kilometer entfernt so ein Heim, pack den doch da rein, zahl das Geld, dann ist der hier weg, wir wollen ihn nicht sehen auf der Straße. Ne? Aber weil der ja sein Kind gerettet hat, macht er das nicht. Also wird dann dieser Arzt und seine Frau, die werden also nach und nach isoliert. Der Bürgermeister lädt dann einen anderen Arzt ein, eine Praxis in dieser kleinen Stadt zu machen. Es geht also irgendwie traurig aus, aber der Mann hält bis zuletzt die Treue zu diesem Mann. Und der ist nicht nur entstellt, er ist auch so traumatisiert, er geht dann immer noch zu seiner Verlobten und will sie zum Tanz einladen, die dann schreiend und kreischend wegläuft. Es ist eine ans Herz gehende Geschichte, ne, dieses Monster. Und ich finde es unglaublich, wie man, also der Stephen Crane ist einerseits wie Günter Wallraff, er hat also, wenn er Geschichten über Bettler und Penner geschrieben hat, dann ist er mit denen eine Woche lang durch die stinkendsten Höhlen gegangen und hat mit denen da geschlafen und musste nachher in die Läusekur. Ne? Aber er hatte auch so viel Fantasie, dass er sich Dinge ausdenken konnte und beide Mal war es authentisch. Und deshalb ist der Stephen Crane für mich eine unheimliche Entdeckung. Und er, dadurch, dass er so jung war, hat er natürlich auch vieles ausprobiert. Aber er hat auch eine Geschichte geschrieben, Das Boot, und wo es darum geht, dass er wirklich, also er war mit so einem großen Dampfschiff unterwegs von Amerika nach Kuba. Das Ding ist abgesoffen, weil es zu schwer beladen war. Und dann sind nur 4 oder 5 Leute mit so einer kleinen Nussschale über 1,5 Tage wirklich durch das schaukelnde Meer gekommen. Und die wenigsten haben überlebt, aber er hat es halt überlebt und hat dann darüber eine Geschichte geschrieben. Und die hat dann später auch Hemingway zu der Geschichte, ne, Der alte Mann und das Meer, inspiriert. Und auch das ist Stephen Crane. Also das ist wirklich so großartig. Und da kann ich nur jedem sagen, wer gerne mal etwas Neues entdecken möchte und verwundert sein möchte, dass Geschichten, die 120 Jahre, 130 Jahre alt sind, einem immer noch so modern vorkommen, ja, da würde ich sagen, einfach mal entdecken. Oder eben sonst auch Mathilda von Mary Shelley, ein wunderbarer Roman, der im England des 19. Jahrhunderts spielt.
Ja, also zu Stephen Crane kann ich auch nur sagen, ich habe das tatsächlich bei euch gekauft vor einiger Zeit.
Und welchen Band hast du?
Das Monster. Und ich habe das hier im Podcast auch vorgestellt und ich habe mich total in das Buch verliebt, in die Geschichte. Also wirklich, ja. Etliche Passagen haben wirklich mich zu Tränen gerührt.
Ja, ist wirklich, ne?
Diese Achterbahn der Gefühle, die du bei so vielen unterschiedlichen Geschichten hast. Auf der einen Seite hast du die mit dem Monster, diese unfassbare, tragische Geschichte. Dann hast du wieder diese absurd lustige Geschichte da mit dem, wo die Mädchen sich die Haare dann rasieren. Das ist so absurd und er schreibt so fantastisch. Also irgendwie, ich habe von der ersten Seite bis zur letzten Seite.
Ach, das freut mich.
Absolut, das war so richtig, richtig gut. Das ist, also ich habe mir den Autor jetzt aufgesetzt, da werde ich mir definitiv auch weitere Werke von
besorgen. Ja, also auch diese Sammelbandgeschichte des New Yorker Künstlers, da ist das auch so. Da gibt es wirklich ganz witzige und ganz humorvolle Sachen, aber es gibt dann auch ganz tragische Sachen. Also in dem Roman sind 2 kürzere Romane abgedruckt und man bekommt erst sehr spät mit, dass die beiden Romane miteinander korrespondieren. Und Maggie, ein Mädchen von der Straße, ist wirklich, die wächst unter so schwierigen Bedingungen auf. Also Armut, der Vater Alkoholiker, die Mutter Alkoholikerin. Und sie versucht trotzdem immer das Richtige zu machen, aber driftet dann nach und nach etwas ab. Und man hat so ein großes Herz für dieses Mädchen, ne? Und denkt, also dass die Lebensumstände es manchmal den Menschen einfach nicht ermöglichen, das Leben zu führen und auch das Gute und das Richtige leben, sondern sie leben dann ein Falsches im Richtigen und kommen gegen dieses Schicksal nicht an. Und das geht einem auch ganz nah. Aber dann gibt es auch wieder ganz, ganz leichtfüßige Geschichten. Also gerade Geschichten als New Yorker Künstler, da leben 4 Künstler in einer Wohnung. Das ist eigentlich nur ein Zimmer. Der eine schreibt Texte, der andere macht Zeichnungen und der eine für eine Zeitung. Und die hoffen immer, dass einer pro Woche so viel Geld reinkriegt, dass sie gerade wieder für die eine Woche über die Runden kommen. Und das könnte im Grunde genommen auch in Berlin der 20er Jahre oder in Paris der 20er, also es spielt halt im Künstlermilieu. Mhm. Also das ist wieder diese schräge Leichtigkeit, aber dann hat man eben auch die Maggie, ne? Also wie beim Monster, wo man wirklich zu Tränen gerührt ist.
Ja, also schön, nicht? Kann verstehen. Also das ist auch hier, auch von mir aus, eine absolute Empfehlung, Stephen Crane.
Das freut mich.
Definitiv. Kommen wir zu den 2 letzten Fragen. So gerne ich mich, ich würde noch gerne noch Stunden mit dir weiterfragen. eine Frage ist eine Frage, die ich stelle ich eigentlich immer in jedem Interview, weil die der aktuellen Zeit einfach geschuldet ist. Und du ahnst es fast, in welche Richtung es gleich geht, das Thema KI und Literatur. Ihr habt ja, oder du hast schon erwähnt, dass ihr sehr viel, ihr arbeitet mit echten Menschen zusammen, ihr habt Künstler, ihr habt Lektoren, ihr habt Übersetzer und ihr setzt dann auf Handwerk. Aber wie ist generell dein persönlicher Standpunkt zum Thema KI und Literatur und dann vielleicht verlagstechnisch?
Also ich bin jetzt mit dem Thema, gerade wo du jetzt verlagstechnisch sagst, bin ich jetzt noch nicht so vertraut, weil es gibt sicherlich schon viele Programme, also KI-Programme, und damit meine ich jetzt aber nicht, dass Verlage KI nutzen, um Texte zu schreiben, sondern du kannst natürlich auch organisatorische Dinge wahrscheinlich, und je größer das Verlagshaus ist, desto mehr kannst du wahrscheinlich mit KI machen. Das, was ich vorhin gerade sagte, so die ganze Programmplanung im Hintergrund, und auch bei der Herstellung, welche Auflagen werden gedruckt und die Preise und Kalkulationen und so. Ich glaube, dass da die KI schon einiges im Hintergrund wird machen können, um Abläufe zu vereinfachen. Also ich meine, im Grunde genommen ist die KI vergleichbar mit der Entwicklung des Dynamits. Ne? Also Alfred Nobel hat das Dynamit erfunden, weil er wirklich dachte, dass zum Beispiel Leute dann im Bergbau oder wenn sie Straßen, Brücken, irgendwas bauen, dass sie damit etwas haben, um damit leichter ihre Arbeit machen zu können. Dass man dann damit sofort auch Kanonen gebaut hat, war ihm in dem Moment der Erfindung nicht so klar. Und als das dann sich entwickelt hat, dadurch kam ja auch, dass er dann was Gutes tun wollte und eben diese Stiftung gegründet hat. Ja. Und bei der KI ist es so, ich habe jetzt noch vor ein paar Tagen Artikel gelesen, dass mittlerweile also täglich bei Amazon gefälschte Biografien rauskommen. Das sind da meistens so Heftchen, 80 bis 100 Seiten. Da steht der größte Scheiß drin und das soll dann eine Biografie von Thomas Müller sein und eine Biografie von, was weiß ich, Leonardo DiCaprio. Und die sind wirklich von der KI geschrieben und es ist der größte Mist und die kosten trotzdem viel Geld und die werden nur aus dem Zweck veröffentlicht, um Leute zu betrügen, nämlich den Käufer. Ne? Das ist leider auch KI. Aber das sind die Schattenseiten der KI und es wird vielleicht auch in anderen Bereichen der Provence-Urlaubskrimi oder der irgendein Sylt-Krimi oder der Norderney-Krimi, kann man leider nicht ausschließen, dass das vielleicht auch passieren wird, auch wenn wir das alle so nicht wollen. Es wird aber vielleicht auch so sein, dass, als wir vorhin viel Übersetzung gesprochen haben, dass die Qualität, es wird wahrscheinlich, also sagen wir mal, KI kann ja erstmal alles, aber eigentlich kann es nichts. Und wenn du als Anwender, als Autor, als Verleger, als Übersetzer, als Lektor, das wird jetzt noch eine Zeit lang dauern. Das heißt, dass Leute, die sich damit auskennen, für deine Bedürfnisse die KI so bauen, ne, dass du damit was machen kannst. Also jetzt meine ich nicht Chat oder sowas, sondern dass du wirklich sagst, so, ich habe hier im Verlag, wir wollen jetzt alle Bücher, die bei uns lektoriert werden, da sollen jetzt alle historischen Fakten von der KI überprüft werden. Das würde ich aber nicht. Ich habe übrigens, by the way, ein Bielefelder Journalist wollte letztes Jahr wissen, weil er einen Artikel über Bielefelder Verlage auf der Messe schrieb, wo hat Pendragon seinen Stand? Fragt der ChatGPT und dann kam die Antwort, der Pendragon Verlag hat Ende 2024 seine Tätigkeit eingestellt.
Schön.
Total, oder? Das heißt, und ich habe das schon zwei, dreimal gemacht, wenn ich wirklich meine sachliche Frage stelle, ich stelle die dreimal hintereinander und du kriegst wirklich drei Ergebnisse. Das heißt also, noch ist es absolut nicht so, dass da vertrauensselige Ergebnisse abgeliefert werden. Wenn also jemand mit KI etwas professionell machen will, dann braucht er jemanden, der, es ist genauso wie die IT-Leute. Wenn wir einen neuen Computer im Verlag haben, dann brauche ich einen IT-Mann, der den einrichtet, der den mit dem Netzwerk und mit dem Drucker verbindet, gehen die Schriften, dies und das. Ne? Ich kann zwar einen Drucker kaufen, das hilft mir aber nichts, wenn ich den nicht richtig einrichte für unsere Bedürfnisse. Und so muss man sich das, so stelle ich mir das mit der KI vor, dass das Architekturbüro oder das Ingenieurbüro, da sehe ich vielleicht sogar noch, oder der Verkehrsplaner, ne, der Städteplaner, ich glaube, es gibt viele Bereiche, also alle schreien immer wegen der Kultur, aber vielleicht wird es in der Kultur am geringsten sich bemerkbar machen. Aber jeder, der es irgendwie einsetzen will, der braucht jemanden, der zu ihm kommt und sagt, was brauchst du? Und ich mache dir das. Und dann macht KI Sinn. Das, was wir im Moment haben, und ich finde es erschreckend, wenn ich lese, dass gerade die jungen Leute bis Ende 20 einmal ChatGPT fragen und dann glauben die das, was da rauskommt. Das ist verheerend, weil ich meine, jede zweite Sache, die da rauskommt, stimmt ja gar nicht. Und es gibt den Begriff, den ich vorher nicht wusste, KI halluziniert. Das heißt, wenn die KI zu keinem eindeutigen Ergebnis kommt, erfindet sie ein Ergebnis. Ja. Was sie aber nicht sagt.
Genau, das ist ein großes Problem.
Also ich will jetzt wegen der Literatur noch keine Panik machen, weil ich glaube, es kann sein, dass ein Übersetzer vielleicht mal sagt, ach, ich lasse das mal gegenchecken oder oder so. Ich bin mir bei diesem Absatz nicht so ganz sicher, ob ich das richtig gemacht habe. Warum soll er es nicht gegenchecken oder so? Man darf jetzt nicht immer so puristisch sein, dass man sagt, jedes Wort, was nicht aus der Hand eines Übersetzers gekommen ist, ist Gift oder so. Aber ich würde das nur in Ausnahmefällen wollen. Und ich möchte auch, dass unsere Autoren das allenfalls für Recherche nutzen, aber sich bitte keine Sätze oder ganze Kapitel davon schreiben lassen. Das möchte ich nicht, weil damit machen wir uns selber überflüssig als Verlag.
Und was auch immer ein großes Problem ist, die ganzen Trainingsdaten, auf denen diese generative KI baut, die sind ja geklaut. Das sind wahrscheinlich auch Bücher von euren AutorInnen drin. Ne?
Mit Sicherheit,
und, So, und das, ich finde das halt so diese Autoren, die so viel Zeit da reingesteckt haben, die vielleicht Jahre ihres Lebens da investiert haben, das nebenbei gemacht haben und dann klaut so ein komisches Unternehmen die ganzen Daten und gibt denen nichts dafür. Das ist einfach schade.
Ja, das ist wirklich schlimm und da ist der Gesetzgeber, also der, das Gefühl, die brauchen dann 4 Jahre, um sich zu überlegen, was könnten wir dagegen machen. Nur in den 4 Jahren ist ja alles abgeschöpft. Und was jetzt einmal in den Datenbanken drin ist, das kommt ja nie wieder raus. Also von daher würde ich jetzt auch sagen, alle wesentlichen Werke der Gegenwarts- und Weltliteratur, die sind alle eingeheimst worden. Und es ist natürlich auch wirklich ein Problem, weil das wird ja auch mit Stimmen von Schauspielern und mit Stimmen von Synchronsprechern gemacht. Und dann sagst du wahrscheinlich für den nächsten, weiß ich auch nicht, für den nächsten Werbespot im Radio, da hätte ich gerne die deutsche Synchronstimme von Samuel L. Jackson und dann verwandelt die mal, modelliert die mal so ein bisschen, dass jeder die erkennt, aber dass es die trotzdem nicht ist und schon zahle ich nichts dafür. Ja, aber natürlich geht das nur, weil man die Stimme geklaut hat.
Ja. Und da würde mich jetzt tatsächlich nur eine Sache ganz speziell interessieren. Der Penguin Verlag hat seit einiger Zeit in seinen Büchern vorne so eine KI-Klausel drin. Da steht ja irgendwie drin, dass dieses Werk darf nicht für Trainingsdaten der KI verwendet werden. Wäre das auch eine Option für euch als Verlag, sowas zu machen?
Ja, wenn es was helfen würde, aber ich habe da so meine Sorgen. Also mir wäre es zum Beispiel lieber, wenn Amazon wenn Amazon endlich mal bereit wäre, auf alle KI-geschriebenen Bücher draufzuschreiben, dies ist ein KI-Buch. Ne? Ja. Ich glaube, das würde jetzt mehr für die Welt bringen, als wenn ich da reinschreibe, bitte Leute, klaut es nicht, weil wer klauen will, klaut trotzdem oder so.
Ja.
Aber was anderes ist, was du angesprochen hast, was ja ähnlich ist, dass es tatsächlich jetzt in angelsächsischen Ländern schon Bücher gibt, wo das auf dem Umschlag draufsteht. Ne? Ja. Dieses Buch ist nicht mit Hilfe von KI geschrieben.
Genau. Und
müssen wir das auch irgendwann machen, weil man einfach zeigen will, hey Leute, weil wenn das immer mehr zunimmt, dass wir dann sagen, nein, nope, bei uns nicht. Und das kann ich mir vorstellen, dass das bei uns auch irgendwann mal draufsteht.
Ja, habe ich mit, nur ganz kurz, mit einer Autorin gesprochen, die selbst auch Buchcover für Menschen designt und ähnliches. Und die hat sich tatsächlich ein eigenes Logo dafür entwickeln lassen. Das prangt vorne auf ihren Büchern drauf, wo sie gesagt hat, ich garantiere, dass hier keine KI verwendet wird und so weiter und so fort.
Ja.
Finde ich auch wieder zum Thema Selbstbewusstsein. Es ist ein gesundes Selbstbewusstsein, was diese Menschen in den Tag legen und sagen, wir haben da so viel Energie reingesteckt. Nein, wir haben das ohne KI gemacht.
Ja, und das könnte ich mir bei uns auch vorstellen. Einfach weil es vielleicht irgendwann mal so weit ist, dass die Leute dann denken, ja, wieso macht das sowieso jeder? Also macht ihr das doch auch?
Genau.
Und um sich dann davon abzusetzen, dass man sagt, nein, wir machen es nicht.
Ja, das stimmt. Kommen wir zur letzten Frage, Günther. Was liest du aktuell selbst?
Es ist tatsächlich so, dass wir ja im Verlag jedes Buch, was wir machen, das liest jeder von uns, also mehr als einmal, also mehrfach. Und deshalb ist das private Lesen manchmal gar nicht so einfach. Oder ich lese dann Bücher, weil ich zum Beispiel jetzt, aber das wollte ich jetzt den Namen nicht sagen, weil den will ich ja für mich entdecken. Jetzt lese ich also gerade einen englischen Autor aus dem 19. Jahrhundert. Da habe ich mir dann jetzt gerade mal ein paar Bücher besorgt. Also das macht mir dann Spaß. Und es ist zwar so im Hintergrund vielleicht auch die Hoffnung, hey, vielleicht könnte es was sein, aber ich lese das jetzt auch durchaus für mich. Und wenn es nachher nichts für den Verlag ist, habe ich trotzdem was Gutes gelesen. Und ich bin ja auch mit ein paar Autoren befreundet, die nicht bei Pendragon erscheinen und die schicken mir dann manchmal auch ihre Bücher zu. Ich bin noch mit Klaus-Peter Wolf befreundet und dann lese ich auch gerne mal wieder einen von seinen Ostfriesen-Sachen, weil ich finde, dass er wirklich ein toller Autor ist, ja, der unglaublich gut, spannend und unterhaltsam, aber nie flach schreiben kann. Und dann freue ich mich. Und freue ich mich immer mal, wenn das private Lesen nicht ganz zu kurz kommt, obwohl es generell schon etwas kurz kommt.
Glaube ich. Günther, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine spannenden Einblicke in das Verlagswesen und auch hinter die Kulissen des Pendragon Verlag. Es war sehr, sehr interessant.
Ja, schön, Ben. Das freut mich. Nein, es freut mich, wenn ich den Verlag etwas vorstellen konnte und etwas darauf neugierig machen konnte. Und wer immer, wir haben ja eine Website, aber auch einen Blog, wo es interessante Beiträge gibt. Und wer immer da mal Lust hat, ein bisschen zu stöbern, würde ich mich freuen. Und ja, und vielleicht sieht man sich ja mal auf einer der kommenden Messen. Ich werde auf jeden Fall auch in Leipzig am Stand sein und freue mich immer, wenn man mich anspricht.
Das war das Gespräch mit Günther Butkus. Er ist der Verleger und Gründer des Pendragon Verlag. Vielen Dank an dieser Stelle auch an Günther, dass er sich die Zeit für mich genommen hat. Beziehungsweise für uns, muss es ja korrekterweise heißen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und ja, du kannst mir einen Kommentar da lassen, wenn du schon Bücher vom Pendragon Verlag gelesen hast. Das würde mich doch mal interessieren. Und vielleicht hast du ja selbst eigene Ideen, wenn du sagst, du musst unbedingt mal mit dem Verlag sprechen oder aber mit dem Menschen, mit der Autorin, mit dem schreibenden Menschen. Gerne in die Kommentare, schick mir das gerne zu. Dann werde ich versuchen, mit der Person in Kontakt zu treten. Jetzt erstmal wünsche dir einen wunderbaren Donnerstag. Wir beide hören uns morgen. Am Freitag wieder, dann habe ich wieder eine schicke Hörspielempfehlung für dich. Oder ein Hörbuch. Eins von beiden habe ich auf jeden Fall für dich dann bereitgestellt. Bis morgen. Ciao.